Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der 8. Mai, Tag der Befreiung, das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. René Schlott ist im Studio. Historiker, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie werden Sie diesen Freitag verbringen morgen?
Also ich werde mit meinen beiden Kindern, 8 und 10 Jahre alt, zu ihrer Omi gehen. Die ist Jahrgang 37 und die hat neulich beim Abendessen schon mal vom Kriegsende erzählt. Und die Kinder fanden das unglaublich spannend. Und ich glaube, morgen ist vielleicht nochmal Gelegenheit, das nochmal zu vertiefen, mit der Omi gemeinsam nochmal diesem Tag vor 75 Jahren nochmal gemeinsam zu gedenken.
Über drei Generationen hinweg.
Über drei Generationen hinweg. Und ich glaube, man muss ja jetzt die Chance nutzen, genau diese Menschen, die das noch erlebt haben, auch zu befragen und auch die Frage zu stellen, war das für dich ein Tag der Befreiung und der Erleichterung oder ein Tag der Niederlage? Und ich kann es im Falle der Großmutter meiner Kinder ganz klar sagen, das war ein Tag der Erleichterung und der Freude, denn Frieden war in Deutschland.
Das heißt, man könnte eigentlich morgen anstoßen. Man könnte eigentlich, also wenn wir jetzt nicht Corona-Zeiten hätten, könnte man zusammenkommen und einfach feiern.
Ja, und zwar aus zwei Gründen. Einmal haben wir seitdem eine der längsten Friedenszeiten in unserer deutschen Geschichte. Das ist doch wirklich eine Leistung, dass wir ein so stabiles, friedliches, wohlhabendes Land geworden sind. Und zum Zweiten gibt es morgen wirklich etwas zu feiern, nämlich den 71. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes. Gemeinhin wird das Grundgesetz am 23. Mai gefeiert, da trat es in Kraft. Aber am 8. Mai 1949 wurde es im Parlamentarischen Rat verabschiedet. Und zwar nicht zufällig. Konrad Adenauer, damals Präsident des Parlamentarischen Rates, hat kurz vor 12, 23.50 Uhr, die Debatte abgebrochen, hat gesagt, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das Grundgesetz noch an diesem bedeutungsvollen Tag, 4 Jahre nach Kriegsende, verabschieden. Und das Grundgesetz ist halt wirklich eine der großen Errungenschaften unserer Gesellschaft. Also von daher gibt es morgen gleich zwei Gründe zu feiern, aber auch Gründe zu gedenken.
Um nochmal am 8. Mai zu bleiben, weil wie gesagt, Berlin hat ja einen einmaligen Feiertag jetzt installiert. Würden Sie sich wünschen, dass das ein Feiertag wird, der immer in ganz Deutschland begangen wird?
Ich finde, das ist unbedingt unterstützenswert, denn der 8. Mai ist doch ein Tag, wo man also in mehrfacher Hinsicht feiern kann, wie ich eben schon sagte, nicht nur das Grundgesetz und nicht nur die Friedensperiode. Von daher finde ich das sehr gut. Man muss natürlich immer dabei bedenken, dass so Feiertagsdebatten immer auch Symboldebatten sind. Man kann die Leute nicht verordnen. Am 8. Mai habt ihr dann alle fröhlich zu sein und euch zu freuen. Das ist etwas, was wachsen muss. Aber wenn jetzt danach gefragt wird nach Alternativen zum 3. Oktober zum Beispiel, fände ich den 8. Mai doch sehr geeignet.
Weil Sie sagen, was wachsen muss, und Sie haben ja vorhin schon von Ihrer Familie erzählt, also über drei Generationen hinweg werden Sie das morgen da begehen, verbringen, über das Kriegsende reden. Und es ist ja immer natürlich auch eine Frage der Generationen, wie man mit diesem Datum auch umgeht. Vielleicht auch eine Frage von Ost und West. Da sind wir schon bei der politischen Sozialisation, die uns ja auch bis heute alle prägt. Und es scheint ja, also Umfragen ergeben das, dass man im Osten diesen 8. Mai immer noch anders sieht als im Westen. Warum?
Na klar, das ist natürlich die Prägung auch von 40 Jahren DDR. Und einer der Staatsziele der DDR war der Antifaschismus. Dieser Tag wurde auch in der DDR übrigens als Feiertag begangen, in den 50er, 60er Jahren, bevor er dann auch dort abgeschafft worden ist. Also von daher ist noch sehr viel stärker dieser Impuls, dass man befreit worden ist, einfach aufgrund der Staatsdoktrin, die lange dort geherrscht hat. Das ist im Westen anders, aber ich glaube, generell gibt es eine große Mehrheit in beiden deutschen Teilen sozusagen, die diesen Tag dort auch als Befreiungstag empfinden. Und man hat ja eine Reaktion auch gesehen auf Alexander Gaulands Intervention, die historisch ja vollkommen falsch ist.
Er hat sich ja dagegen ausgesprochen, dass das ein bundesweiter Feiertag
ist. Genau, und zwar mit ziemlich seltsamen Gründen. Ich kann die ja nochmal kurz wiederholen. Er hat gesagt, das wäre der Tag der deutschen Niederlage. Nein, das ist nicht richtig, das ist der Tag der Niederlage der deutschen Wehrmacht. Und der Großteil der Bevölkerung hat es damals nicht als Niederlage empfunden, sondern als Erleichterung, weil der Krieg schlicht zu Ende war. Wenn ihre Stadt bombardiert ist, wenn sie in Not und Elend leben, dann ist das eine große Erleichterung, wenn dieser Krieg tatsächlich zu Ende ist. Für die Wehrmacht war es eine Niederlage, völlig zu Recht. Der Frieden wurde auch ersehnt von einer großen Mehrheit des deutschen Volkes damals. Er sagt, an diesem Tag sind die deutschen Gebietsverluste in Kraft geritten. Das ist auch historisch nicht richtig. Die Gebietsverluste traten eigentlich erst völkerrechtlich in Kraft mit dem 2+4-Vertrag 1990. Also müsste die AfD dagegen sein, den 3. Oktober 1990 zu feiern, weil das eigentlich erst der Abschluss des Zweiten Weltkrieges und eben die Manifestation dieser Gebietsverluste war. Und als Historiker kann ich Ihnen sagen, beim verlorenen Krieg ist es stets so, dass der Staat, der besiegt worden ist, mit Gebietsverlusten auch zur Reparationszahlung und so weiter gezwungen wird. Das ist vollkommen normal.
Aber auf jeden Fall ist natürlich ein Begriff immer wieder jetzt auch in der Debatte Befreiung, also Tag der Befreiung. So wird ja dieser 8. Mai nun mal genannt. Und es gibt auch Kritiker, die sagen, Befreiung ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil das könnte man ja so interpretieren, dass ein unterjochtes Volk von einer fremden Macht erlöst wurde. Und so war es ja nicht.
So war es nicht. Es war natürlich für viele Menschen in Deutschland, die Insassen von Konzentrationslagern für deutsche Juden, war es tatsächlich ein Tag der Befreiung. Das darf man auch nicht vergessen. Es war natürlich für die Deutschen, die das auch mehrheitlich irgendwann sich selbst eingebrockt hatten, wenn man so will, ich würde sagen, nicht ein Tag der Befreiung, denn sie hatten ja auch daran Mitverantwortung, aber ein Tag des Friedens auf jeden Fall. Also das, was da entstanden ist, ist eben der Frieden, der danach kam. Also es gab keine Kriegshandlungen mehr. Deutsche Städte wurden nicht weiter bombardiert. Es gab Flakhelfer und junge Leute, die man kurz vor Kriegsende noch eingezogen hatten, mussten plötzlich nicht mehr kämpfen. Von daher war es ein Tag des Friedens für das gesamte deutsche Volk. Natürlich war es schwer für die, die aus den Ostgebieten vertrieben worden sind oder die nach Deutschland geflüchtet sind, aber auch für die ist es ja dann, weil diese Zeit des Krieges tatsächlich vorbei und von daher ist es der 8. Mai vor allen Dingen Tag des Friedens.
Also Befreiung, ich bleibe noch mal kurz bei diesem Begriff, also Befreiung von außen ganz sicher, aber war das auch eine Befreiung von innen? Gerade was so die Aufarbeitung auch des Zweiten Weltkriegs und die Verstrickung vieler Millionen Menschen in das NS-Regime angeht, hat man ja eine Debatte, inwieweit das wirklich aufgearbeitet worden ist. Gerade auch, wenn wir jetzt West und Ost miteinander vergleichen. Diese Befreiung von innen hat ja auch stattgefunden.
Das war natürlich ein Werk, das erst in den nächsten Jahrzehnten stattgefunden hat. Und das konnte man auch von außen sozusagen nicht verordnen. Das konnten auch Alliierte nicht verordnen. Sondern das war ein Werk und war ein langer Prozess, den die Deutschen selbst bewerkstelligen mussten. Tatsächlich sich auch innerlich von diesem Gedankengut, von dieser Ideologie des NS zu befreien. Und wir wissen, dass es bis heute ja nicht gelungen ist, das ganz auszurotten und das ganz sozusagen auf Null runterzufahren. Also von daher, das ist erst geschehen über viele Jahrzehnte, die vergangen sind, bis wir diesen Erinnerungskonsens, wenn man es so nennen darf, den wir heute ja haben, der eben auch dazu gehört, dass wir ein großes Denkmal haben, mitten in Berlin, nicht weit vom Regierungssitz entfernt, das an den Völkermord an den europäischen Juden erinnert. Diesen Weg zum Erinnerungskonsens, diese innere Befreiung von der NS-Ideologie und die Erinnerung an NS-Verbrechen, die mussten die Deutschen selber leisten.
Und ansonsten erlebt man ja immer wieder auch historische Parallelen, die plötzlich aufgebracht werden. Wir befinden uns ja gerade in einer gesellschaftlich-politisch auch durchaus schwierigen Zeit in dieser Corona-Pandemie und immer wieder mal ploppt das auch auf. Jetzt im Vorfeld ploppte das auf, im Vorfeld des 8. Mai von Volker Bouffier zum Beispiel, Hessens Ministerpräsident, der auch diesen Vergleich zog, dass man jetzt also eine Art Stunde Null habe nach dem Corona-Stillstand, also ähnlich schon wie fast nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Vergleiche mit der Corona-Zeit, ist das in irgendeiner Weise tragbar?
Nein, ich finde ganz und gar nicht. Die Stunde Null, die es eigentlich auch so nicht gab.
Der Begriff ist ja umstritten eigentlich.
Der ist umstritten, weil es eben sehr viele Kontinuitäten gab, die tatsächlich weitergegangen sind. Zum Beispiel im Beamtenapparat gab es eine große Kontinuität, die jetzt auch in den letzten Jahrzehnten und Jahren sehr gut aufgearbeitet worden ist. Aber ich finde diese Art von Instrumentalisierung der Vergangenheit, auch etwa Angela Merkels Erwähnung des Zweiten Weltkriegs als Bezugspunkt zur Corona-Pandemie, das finde ich problematisch.
Sehen Sie da eine Gefahr der Relativierung ganz generell? Der Zweite Weltkrieg, die Nazizeit wird ja öfter mal herangezogen, wenn es auch um aktuelle politische Debatten. Sehen Sie generell eine Gefahr der Relativierung durch auch die historische Distanz, die ja immer stärker wird, immer größer wird?
Die wird immer größer und man sieht ja diese Vergleiche, die nehmen weiter zu. Und jeder dieser Vergleiche ist eigentlich zurückzuweisen und jeder dieser Vergleiche wirkt nur schief.
Bleibt einmalig.
Es bleibt einmalig und das muss man sich immer auch wieder vor Augen führen. Und natürlich ist auch ein Holocaust, ist auch das Dritte Reich erklärbar. Aber ich glaube, diese Vergleiche und die politische Instrumentalisierung, die von ganz unterschiedlichen Seiten vorgenommen wird, die ist tatsächlich immer problematisch und die sollte man immer hinterfragen.
Sagt René Schlott, der Historiker, kurz vor dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung. Dankeschön.
Sehr gern.